Sie hören die Aufzeichnung einer Pressekonferenz der GKKE, gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, vom Montag, 17. Dezember 2007, aus der Bundespressekonferenz in Berlin. Beteiligt waren Prälat Dr. Stefan Reimers, Prälat Dr. Karl Jüsten, beide Vorsitzende der GKKE, sowie Dr. Bernhard Moltmann, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Zum Thema Rüstungsexportbericht 2007 der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung.
Sehr geehrte Damen und Herren, alle Jahre wieder kommt der nicht nur das Christuskind, sondern auch der Rüstungsexportbericht. Deutsche Rüstungsexporte, so müssen wir leider feststellen, sind weiter steigend. Das ist der Trend. So lässt sich die Entwicklung zusammenfassen, die sich aus den Zahlen über die deutschen Rüstungsexporte im Jahr 2006 ablesen lassen. Wir stellen sie Ihnen mit unserem GKKE-Rüstungsexportbericht wie in jedem Jahr kurz vor Weihnachten vor. Die Werte für die Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern lag in 2006 bei 4,2 Milliarden Euro. Im Jahr davor, 2005, waren es ebenso 4,2 Milliarden Euro. Nimmt man jedoch die Sammelausfuhrgenehmigungen dazu, die kräftig zugenommen haben von 2,0 Milliarden Euro in 2005 auf 3,5 Milliarden Euro in 2006, so erreicht die Summe der Genehmigungen für die deutschen Rüstungsausfuhren im Jahr 2006 7,7 Milliarden Euro. In 2005 lag dieser Wert bei 6,2. Hier also eine kräftige Steigerung. Der Anstieg bei den Sammelausfuhrgenehmigungen beruht auf dem wachsenden Maß der Rüstungskooperation in Europa und dem hohen Stellenwert deutscher Zulieferung an Rüstungsproduzenten in andere EU- und NATO-Staaten. Neben der Lieferung von kompletten Waffensystemen liegt die Stärke der deutschen Rüstungsfertigung in der Zulieferung von Komponenten an Hersteller in anderen Ländern, die dann ihrerseits die Waffen exportieren. Dies führt zu dem hohen Anteil von Sammelausfuhrgenehmigungen, birgt aber die Risiken von Reexporten. Es ist nicht auszuschließen und sogar wahrscheinlich, dass dadurch auch mehr Waffenbauteile aus Deutschland in Entwicklungsländer gelangten. Verlässliche Zahlen darüber gibt es aber leider nicht. Wie wir überhaupt zu den Sammelausfuhrgenehmigungen viel zu wenig wissen, dazu wird gleich Prälat Dr. Reimers noch etwas sagen. Der Wert der im Jahr 2006 ausgeführten Kriegswaffen betrug ca. 1,37 Millionen Euro. Die größten Abnehmer waren Griechenland, Südkorea, die Niederlande, Südafrika und die Türkei. Und wie steht es mit den Ausfuhrgenehmigungen an Entwicklungsländer? Eine vorrangige Fragestellung für uns als gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung. Einzelausfuhrgenehmigungen von Rüstungsgütern an Staaten, die offizielle Entwicklungshilfe erwarten, erreichten einen Wert von etwa 933 Millionen Euro in 2006 und machen damit 22% aller Genehmigungswerte aus. Darin enthalten ist ein Großteil von Lieferungen an die Türkei, insgesamt 311,7 Millionen Euro, die die Bundesregierung mit ihrer Sonderkategorie klassische Entwicklungsländer in ihrem Zahlenwerk umgeht. Noch immer sind wir der Auffassung, dass die Bundesregierung mit dieser Sonderkategorie die Statistik für die Lieferung an Entwicklungsländer schönfärbt. Sie sollte sich auf die allgemein anerkannten Listen der OECD beziehen und ihre Sonderkategorie nicht mehr benutzen. Wenn auch die Genehmigungen für Rüstungslieferungen an Entwicklungsländern in 2006 unter jenen des Vorjahres liegen, so sieht es bei den Werten für die ärmsten, die Least Developed Countries, LDCs, und andere Länder mit niedrigen Einkommen, Other LDCs, sehr bedenklich aus. Hier gab es einen Anstieg von 65 Millionen Euro im Jahr 2003 auf 252 Millionen Euro im Jahr 2006. Insofern können wir hier keine Entwarnung geben. Vor allem nicht, weil Indien und Pakistan in dieser Ländergruppe die wichtigsten Empfänger deutscher Rüstungslieferungen sind, was unter den ethischen Kriterien von Frieden, Sicherheit und Entwicklung unakzeptabel ist und das Dilemma der deutschen Rüstungsexportpolitik offenlegt. Die Region ist ja alles andere als krisenfest. Letzteres gilt ebenso für Importlizenzen in Ländern, die internationale Menschenrechtsstandards nicht oder nur teilweise erfüllen. Dazu wird gleich Herr Dr. Moltmann Näheres ausführen. Insgesamt also keine Abkehr von einem für Expansion offenen Kurs. Keine Wende zum Besseren in der Genehmigungspraxis der jetzigen Bundesregierung. Die im Koalitionsvertrag angekündigte restriktive Rüstungsexportkontrollpolitik gemäß den politischen Leitlinien und dem EU-Verhaltenskodex wird weiter durch die Entscheidungen des Bundessicherheitsrates durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Zum Abschluss eines Jahres, in dem im Zuge der deutschen Ratspräsidentschaft in der EU und dem Vorsitz in der G8-Gruppe Afrika verstärkt im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit stand und die GKKE die Reformpartnerschaft mit Afrika in mehreren Veranstaltungen thematisierte, haben wir auch in unserem Rüstungsexportbericht die Entwicklung in Bezug auf Afrika näher untersucht. Rüstungstransfers spielen bezogen auf die aktuellen Konfliktlagen auf dem afrikanischen Kontinent in doppelter Perspektive eine Rolle. Zum einen nährt ein ungebrochener Zustrom von Waffen, insbesondere von kleinen und leichten Waffen, sowie Munition, die gewaltsamen Auseinandersetzungen in und zwischen Staaten. 95% der Waffen, die in gegenwärtigen Gewaltkonflikten in Afrika zum Einsatz kommen, sind nicht afrikanischer Herkunft. Auch bei der verwendeten Munition wird der geringste Teil in Afrika produziert. Schätzungen sprechen von 98% auswärtiger Lieferungen. Zum anderen steigt der Bedarf an internationalen Maßnahmen, Sicherheit herzustellen bzw. zu erhalten. So bedürfen zum Beispiel afrikanische Friedensmissionen auf dem Kontinent einer angemessenen Ausstattung mit Waffen, Logistik und Transportmitteln von außen. Ein Rüstungstransfer, der verlässliche Empfänger erreicht und die Sicherheit der bedrohten Menschen und Völker erhöht, wäre Voraussetzung und Beitrag zur Friedenssicherung. Aber es wäre völlig falsch, angesichts von politischen Krisen und Instabilitäten allein Zuflucht beim Aufbau einer starken Militärgewalt zu suchen. Die Schaffung einer starken zivilen Komponente in der entstehenden afrikanischen Sicherheitsstruktur ist ebenso notwendig und vorrangig wie die Verbreitung ziviler Streitschlichtung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gebe weiter an Prälat Reimers.
Vielen Dank, Herr Prälat Dr. Jüssen, Herr Prälat Dr. Reimers.
Sehr geehrte Damen und Herren, erneut stellen wir einen Bericht vor, der steigende Rüstungsexporte aus Deutschland konstatiert. Es ist für uns sehr ernüchternd, dass wir Jahr für Jahr zu diesem Befund kommen. Schließlich ist es ja eines der Ziele unserer Berichte, eine restriktive Politik der Rüstungsexporte zu befördern. Dieses Ziel erreichen wir bisher offenkundig nicht, obwohl die Bundesregierung und auch die EU von ihren Grundsatzerklärungen dieselbe Zielrichtung bejahen. Die stetige Zunahme der Rüstungsexporte ist sicher auch ein Effekt des weltweit ungebrochenen Trends steigender Rüstungsausgaben. Die neuen Zahlen weisen deutsche Rüstungshersteller als relevante Akteure auf dem Weltrüstungsmarkt und besonders innerhalb der Europäischen Union aus. Im Trend mitzuschwimmen kann nicht wirklich überraschen. Es kann aber keinesfalls als Erklärung ausreichen. Wir sind in unserem Bericht zu der Auffassung gekommen, dass es Defizite in der politischen Kontrolle gibt, die diese Entwicklung begünstigen. In Anlehnung an die in der gegenwärtigen entwicklungspolitischen Diskussion dominierenden Terminologie könnte man von einem Mangel an Good Governance auf dem Gebiet der Rüstungsexportpolitik sprechen. Das klingt von kirchlicher Seite ungewohnt hart. Ich will diese Aussage näher erläutern. Wir haben auch nach dem nunmehr achten Bericht der Bundesregierung immer noch einen Mangel an Transparenz auf dem Gebiet der Rüstungsexporte. Die Fülle der zur Verfügung gestellten Zahlen, Statistiken und Grafiken kann fortbestehende inhaltliche Lücken nicht verdecken. Dies gilt insbesondere für den großen Komplex der Sammelausfuhrgenehmigungen. Sie sind, Prälat Jüssen hat es erwähnt, im Jahr 2006 auf 3,5 Milliarden Euro gegenüber 2 Milliarden Euro im Jahr zuvor angestiegen. Dieser Anstieg belegt den politisch gewollten Bedeutungszuwachs der Rüstungskooperation zwischen NATO und EU-Staaten. Wir kritisieren, dass Details dieser Genehmigungen, wie Adressaten, Gegenstände und Umfang, im Dunkeln bleiben. Der offizielle Bericht für 2005 hatte noch Südafrika und Malaysia als Partner derartiger Rüstungszusammenarbeit erwähnt und damit belegt, dass der Kreis der Kooperationspartner nicht unbedingt auf NATO, EU sowie ihnen gleichgestellte Staaten begrenzt ist. Wir nehmen dies zum Anlass, von einer Ausweitung dieses Verfahrens über den ursprünglichen Kreis der Adressaten hinaus zu warnen. Zudem sehen wir uns mal zu mal der Situation gegenüber, dass die Bundesregierung ihren eigenen Bericht schönredet. Sie interpretiert die Zahlen in fragwürdiger Weise. Im November, bei der Vorlage ihres eigenen Berichts, hat die Bundesregierung von unveränderten Zahlen in 2006 gegenüber 2005 bei den Ausfuhrgenehmigungen gesprochen. Das war nur möglich, weil sie den Komplex der Sammelausfuhrgenehmigungen schlichtweg aus der Interpretation ausgelassen hat. Wir haben jedoch insgesamt, Prälat Jüssen hat es gesagt, Ausfuhrgenehmigungen in Höhe von 7,7 Milliarden Euro gegenüber 6,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Das spricht für sich. Ähnlich verhält es sich mit den Angaben über Exporte in Entwicklungsländer. Dort berücksichtigt die Bundesregierung in ihrem Bericht nur einen Teil der Länder, die von der OECD als Empfänger öffentlicher Entwicklungshilfe gelistet sind. Schlimmer noch, in diesem Jahr greift sie auf eine nicht mehr aktuelle Liste der OECD zurück. Im Ergebnis spricht sie von einem Anteil von 9,5% der Lieferungen in Entwicklungsländer, während es bei der Berücksichtigung der gesamten Liste 23% sind. Diese Praxis behindert eine korrekte Wahrnehmung der Rüstungsexporte in der Öffentlichkeit. Ein deutliches Defizit einer verantwortlichen Politik der Rüstungsexporte zeigt sich auch darin, dass die politische Kontrolle durch das Parlament praktisch nicht stattfindet. Die letzten drei Berichte der Bundesregierung sind im Bundestag nicht diskutiert worden. Es fällt schwer, dies nicht als ein Armutszeugnis des Parlaments zu sehen. Aber das räume ich gerne ein. Es ist für den Bundestag auch nicht verlockend, mit weitem zeitlichen Abstand über längst getroffene Entscheidungen zu reden. Viel wichtiger wäre es, dem Parlament eine aktive Rolle in wichtigen aktuellen Fällen einzuräumen. Größere und politisch sensible Anträge auf Exportgenehmigungen müssten zeitnah zur Entscheidung im Parlament diskutiert werden. Das könnte zu einem Begründungswandel in der Genehmigungspraxis führen, der nach unserer Meinung dringlich ist. Ich erinnere daran, dass nach den politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen Lieferungen in Länder außerhalb der EU und der NATO grundsätzlich ausgeschlossen sind, es sei denn, dass deutsche Interessen unter Berücksichtigung bündnispolitischer Interessen für eine ausnahmsweise zu treffende Genehmigung sprechen. Auch für die Genehmigung des Transfers sonstiger Rüstungsgüter gelten gewichtige Einschränkungen. Daraus kann nur abgeleitet werden, dass die Genehmigung von Kriegswaffentransfers in Drittländer begründungspflichtig ist, nicht aber deren Versagung. Hier bleibt viel zu tun, was aber bei entsprechendem politischen Willen durchaus getan werden könnte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Prälat Dr. Reimers. Herr Dr. Moltmann hat das Wort.
Die rüstungsexportpolitische Thematik wird vor allem im nationalstaatlichen Kontext verhandelt. Das übersieht allerdings die vorherrschenden Trends in der Rüstungsdynamik, im Rüstungshandel und im Kriegsgeschehen. Das ist keine nationalstaatliche oder zwischenstaatliche Angelegenheit mehr. Und entsprechend zeigen sich in der politischen Praxis immer wieder Widersprüche, wie wir sie hier zum Teil auch im deutschen Kontext schon aufgezeigt haben. Ich will das in drei Aspekten kurz thematisieren. Die Europäische Union hat auf die Kooperation der Rüstungshersteller mit der Schaffung einer Verteidigungsagentur reagiert. Die war auch bereits in den Verfassungsentwurf hineingekommen. Ob sie jetzt in dem Lissabon-Vertrag auch noch steht, konnte ich noch nicht überprüfen. Diese Agentur soll Forschung, Beschaffung und Vermarktung von Rüstungsgütern auf europäischer Ebene koordinieren. Das Ganze hat sich konsolidiert und genießt den Segen einer europäischen Industriepolitik. Andererseits beharren die EU-Staaten gerade bei Rüstungsexporten auf ihrer Souveränität. So gibt es nur einen Verhaltenskodex, der eine Angleichung der Exportpraxis gewährleisten sollte. Er war 1998 unter maßgeblicher Mithilfe des damaligen deutschen Außenministers Klaus Kinkel von der FDP zustande gekommen. Ein ausdifferenzierter Kriterienkatalog macht Vorgaben für die Genehmigung von Rüstungsausfuhren und die Bundesregierung hat diesen EU-Verhaltenskodex auch in ihre politischen Grundsätze einbezogen. Gleichwohl zeigen die Daten zu den deutschen Rüstungsausfuhren, dass der Verhaltenskodex die Rüstungsexporte nicht wirksam beschränkt. So erteilte die Bundesregierung im letzten Jahr Ausfuhrgenehmigungen an 53 Staaten, die den Kriterien nicht in vollem Umfang gerecht werden. Der Wert dieser Genehmigungen betrug 1,28 Milliarden Euro. In unserem Bericht finden Sie auf Seite 41 eine Übersicht dieser Länder und der Bewertungen. 44 Länder, die internationale Menschenrechtsstandards nicht oder nur teilweise erfüllten, importierten deutsche Rüstungsgüter. In 19 Staaten, die deutsche Lieferungen erhielten, waren innere Gewaltkonflikte im Gange. Bei 15 Staaten ist fraglich, ob Rüstungseinfuhren aus Deutschland mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie vereinbar sind. Nun sind auf technischer Ebene die Mängel des EU-Verhaltenskodex bereits seit 2 Jahren beseitigt. Es steht an, ihn als gemeinsamen Standpunkt aufzuwerten und damit für alle EU-Staaten verbindlich zu machen. Dem steht jedoch ein politischer Streit entgegen. Es geht um die Geltung des Waffenembargos gegenüber China oder um den Umgang mit Staaten, die wie Libyen einmal einem Embargo unterlagen. Die GKKE plädiert dafür, die Aufwertung des Kodex von dem Austrag solcher Kontroversen abzukoppeln. Das ist in der deutschen EU-Präsidentschaft in diesem Jahr nicht passiert. Europäische Rüstungsexporte brauchen ein wirksames Instrument der Kontrolle. Auf UN-Ebene, das ist der zweite Aspekt, zu dem ich etwas sagen möchte, sind Verhandlungen in Gang gekommen, einen weltweiten Vertrag zur Kontrolle des Rüstungshandels auszuhandeln. Es geht um die Einschränkung des Transfers von Waffen, die humanitäres Völkerrecht verletzen und nachhaltige Entwicklung behindern. Und die EU preist ihren defizitären Verhaltenskodex als ein Muster für einen solchen weltweiten Vertrag. Im nächsten Frühjahr treten die UN-Verhandlungen in ein konkretes Stadium und die GKKE appelliert an die Bundesregierung, ihre wohlwollende Haltung in ein konstruktives Verhandlungsmandat zu übersetzen. Allerdings zeigt das bisherige Schicksal des EU-Verhaltenskodex, dass vor allem große Lieferländer einschließlich der EU von ihren Positionen abrücken müssen. Auch bei den Kleinwaffen sehen wir das Problem, dass wir auf der einen Seite Bekenntnisse haben, politische Programme haben, die Verbreitung von Kleinwaffen einzuschränken und auf der anderen Seite sich ein solches politisches Engagement nicht in der Genehmigungspraxis niederschlägt. Deutsche Hersteller haben immer noch gute Marktchancen auf dem Markt für militärische Kleinwaffen. Im Jahr 1996 hatte der Wert der Ausfuhrgenehmigung 1,87 Millionen Euro betragen. Im Jahr 2006 war er auf 15,6 Millionen Euro angestiegen. Außerdem beteiligen sich deutsche Hersteller an der Produktion von Kleinwaffen in anderen Ländern. So wurden erhebliche Lieferungen von Waffenteilen an Mexiko und Saudi-Arabien im letzten Jahr genehmigt, ohne dass klar ist, wie der Endverbleib der Waffen gesichert ist. Der Export an Kriegskleinwaffen für militärische Zwecke an arme oder andere Länder mit niedrigem Einkommen ist allerdings von 2005 auf 2006 erheblich gesunken, nämlich von 5,2 Millionen Euro auf 0,94 Millionen Euro. Ob dies die üblichen Schwankungen nur reflektiert oder auf die strengen Maßstäbe, von denen die Bundesregierung hier spricht, zurückzuführen ist, kann man nicht beurteilen. Aber immerhin dieser Wert von 0,94 also Millionen Euro, 940.000 Euro, wird eine Referenzgröße sein, um zukünftige Entwicklungen zu bewerten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Moltmann. Gibt es Fragen? Hier vorne habe ich die erste.
Frage an Herrn Dr. Reimann. Sie kritisieren, dass sich der Bundestag zu wenig mit der Frage des Rüstungsexports beschäftigt und führen an als Erklärung, dass er meistens nachhinkt in Berichten. Könnte es nicht auch so sein, Sie als ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages haben da ja wahrscheinlich gewisse Erfahrungen noch, könnte es auch sein, dass der Bundestag gar kein Interesse daran hat, dieses Thema zu thematisieren, weil es Deutschland in ein nicht gerade günstiges Licht bringen könnte?
Also als Begründung haben wir ja im Bericht geschrieben, dass schon für die Abgeordneten es deprimierend ist, sozusagen so lange nachhängend etwas zum Thema zu machen und im Grunde genommen dann, da gebe ich Ihnen recht, nur noch beklagen zu können. Das ist keine schöne Situation. Nur aus unserer Sicht müsste daraus eigentlich die Initiative entstehen der Abgeordneten, dass die Bundesregierung frühzeitig, und zwar zu einem festgesetzten Termin, der relativ dicht am Jahresabschluss liegt, oder, das ist eine weitere Forderung, wenn es große, komplexe Entscheidungen sind, dann aktuell zu der Entscheidung müsste der Bundestag die Möglichkeit haben, zu diskutieren und das aufzugreifen.
Herr Blechschmidt.
Auch zwei Fragen an Herrn Dr. Reimers. Zunächst einmal, könnten Sie nochmal erklären, was Sie unter Sammelausfuhrgenehmigungen verstehen? Und zum Zweiten, Sie hatten mündlich gesagt, die letzten drei Berichte der Bundesregierung seien nicht im Bundestag diskutiert worden. Schriftlich haben Sie vier.
Ja, ich fange mit dem letzten an. Das hängt damit zusammen, dass der letzte Bericht ja erst wenige Monate zurückliegt. Und das kann man eigentlich nicht vorhalten. Dadurch ergibt sich diese Diskrepanz. Zur Sammelausfuhrgenehmigung sollte Herr Moltmann das Wort nehmen.
Sammelausfuhrgenehmigungen beziehen sich auf Rüstungskooperationen, die deutsche Hersteller mit Genehmigung des Verteidigungsministeriums mit ausländischen Rüstungsproduzenten in NATO, EU oder gleichgestellten Staaten eingehen und umfassen in der Regel Lieferungen über über den Zeitraum von mehreren Jahren hinweg und auch Lieferungen in Paketen. Also nicht Einzelgenehmigungen für einzelne Güter, sondern umfassende Teile, wenn es zum Beispiel um den Flugzeugbau geht, wo dann Tragflächen mit entsprechenden Radaufhängungen und den ganzen Vernietung- und Befestigungsanlagen geliefert werden. Das ist dann Teil einer Sammelausfuhrgenehmigung. Die Bundesregierung behauptet in ihrem Bericht, die Sammelausfuhrgenehmigungen würden nie vollständig ausgeschöpft. Das behauptet sie aber seit 8 Jahren. Und wenn man dann fragt, können Sie das nachweisen, wird das gezählt, dann weiß man es nicht. Das ist ein Problem in dieser ganzen Statistik, dass keiner genau weiß, wie viel Waffen eigentlich aus Deutschland exportiert werden. Es wird nur der Export von Kriegswaffen tatsächlich erfasst. Alles andere sind Genehmigungswerte, die im Wagen bleiben.
Herr Sievers.
Ich habe auch eine Frage zur Statistik an Herrn Dr. Jüsten. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Angaben gibt zur Volumen der Rüstungsexporte an Entwicklungsländer. Nun, wenn ich das richtig verstehe, ist ein wesentlicher Unterschied, dass Sie die Türkei als Entwicklungsland werten. Nun gibt es sicherlich viele Gründe, über Rüstungsexporte in die Türkei zu diskutieren, aber dass man dieses Land nicht mehr als Entwicklungsland einstuft, das ist doch nicht ganz unplausibel. Vielleicht können Sie dazu mal Stellung nehmen.
Naja gut, wir halten uns da an die OECD und das ist ja auch nicht ganz unmaßgeblich, was sie so sagt. Und das andere ist eine Einschätzung, zu der die Bundesrepublik selber kommt. Und da glaube ich, sind die internationalen Standards für uns eben auch die Standards, an denen wir uns orientieren. Dass die Türkei darüber hinaus zu der Bundesrepublik Deutschland Sonderbeziehungen hat, beziehungsweise zur EU, beziehungsweise zur NATO, das ist ja unbenommen. Aber es gibt ja auch andere EU-Mitgliedsländer bzw. Beitrittsländer, die also auch noch Zuwendung von der Entwicklungszusammenarbeit sind. Also das alleine kann doch nicht das Kriterium sein, dass einer nicht mehr ein Entwicklungsland ist. Die Tatsache, dass man zu einem Land besondere politische Beziehungen unterhält.
Herr Kollege.
Ja, meine Frage bezieht sich auf deutsche Rüstungsexporte nach Israel. In Ihrem Bericht steht hier von Ausfuhrgenehmigungen von knapp 20 Millionen. Jetzt wurde aber im letzten Jahr allein 3 U-Boote nach Israel verkauft, die einen Wert von über 1 Milliarde haben. Wo ist die Diskrepanz und wieso gibt es keine verlässliche Zahlen, was den deutschen Rüstungsexport nach Israel angeht? Das ist ja auch ein Krisengebiet. Danke.
Die Zahl von 19 Millionen bezieht sich auf die Angaben, die wir dem Regierungsbericht entnommen haben. Der Transfer von U-Booten, den Sie angesprochen haben, vollzieht sich ja in mehreren Etappen. Und hier muss man jeweils unterscheiden den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, den Zeitpunkt der beantragten Ausfuhrgenehmigung und der tatsächlichen Ausfuhr. Entsprechend wird das vermutlich in den kommenden Berichten erscheinen. Das ist ein Problem, was zum Beispiel die SIPRI-Daten, die aus Schweden kommen, deutlich machen, die die deutschen Rüstungsausfuhren sehr viel höher einstufen als die Angaben der Bundesregierung. Das liegt daran, dass die solche Komponenten, solche Vorgänge, wie Sie sie gerade am Beispiel Israel genannt haben, erfassen und dann auch für das Berichtsjahr jeweils in Rechnung stellen. Dadurch kommen die hohen Werte zustande, die die SIPRI-Daten auszeichnen und von denen die Bundesregierung dann sagt, sie seien nicht relevant. Sie sind nicht relevant im Einzeljahr, aber langfristig gesehen haben sie natürlich ihren Punkt. Die Sache mit Israel ist insofern interessant, weil ja Israel nicht nur Empfänger, sondern auch Lieferstaat von Rüstungsgütern an Deutschland ist. Das heißt, es ist ein Beispiel für eine gut funktionierende Rüstungskooperation. Das ist aber etwas, was in der Berichterstattung über Rüstungsexportpolitik eigentlich bisher noch gar nicht vorkommt. Das ist einer von diesen neuen Trends im Weltrüstungshandel, von denen wir auch sprechen.
Kennen Sie den Umfang?
Nein.
Herr Eldik.
Dr. Multmann, ich hätte gern gewusst, welche Länder im Nahen Osten die Hauptabnehmer der deutschen Rüstung sind. Können Sie mit Namen, auch mit Volumen, das präziser sagen?
Ich kann das jetzt aus Bestand nicht in der Breite machen. Ein wichtiger Empfänger in diesem Jahr, im Berichtsjahr 2006, muss man ja sagen, war Jordanien, war Ägypten und war Tunesien. Wobei man im Nahen Osten davon ausgehen muss, dass vor allem die Mittelmeeranrainerstaaten im Zuge der neuen EU-Strategie Abwehr von Flüchtlingen, bevor die sozusagen hier ankommen, Partner zu suchen und entsprechend auszustatten, vermutlich mit mehr auch militärischen Ausrüstungsgegenständen versorgt werden. Tunesien ist da ein gutes Beispiel. Die haben gebrauchte Schnellboote und Küstenwachschiffe der Bundeswehr bekommen, die vermutlich dazu eingesetzt werden, das Abfahren von Flüchtlingsbooten über das Mittelmeer zu verhindern. Also da greift die Sicherheitsstrategie der EU inzwischen auch weiter und erfasst Rüstungsexportgeschäfte.
Herr Kollege.
Zwei Fragen. Die eine, durch Ihre Kritik an dem Rüstungsexport wird man Ihnen wahrscheinlich sofort wieder vorwerfen, dass Sie Arbeitsplätze in Deutschland gefährden. Wie beurteilen Sie das Verhältnis Arbeitsplätze zur Rüstung und gibt es auch in diesem Zusammenhang unmoralische Arbeitsplätze, wenn man das mal so ausdrücken darf? Und die zweite Frage, wenn ich die gleich anschließen kann, darf durch diese neue Anführungszeichen Freundschaft zwischen Frankreich und Libyen, besteht da nicht die Gefahr, dass auf diesem Wege also auch deutsche Rüstungsgüter über Frankreich verstärkt nach Libyen einzuhalten?
Vielleicht zum Letzten. Die Gefahr besteht ja grundsätzlich, das haben wir auch moniert im Rüstungsexportbericht, bei Transfers in befreundete Länder hinein. was ja ein großer Teil unserer Waffenexporte ausmacht und dass wir dann nicht mehr kontrollieren können, was damit passiert. Insbesondere bei den Sammelausfuhrgenehmigungen ist das natürlich das Hauptdilemma. Und wenn Sie da auf Libyen aufmerksam machen, dann würde ich mal sicher sagen, die geneigte Öffentlichkeit soll mal sehr genau darauf achten, was dann da tatsächlich dann passieren wird. Das wird sicher nicht alles zu unserer aller Freude sein, was da passieren wird. Der zweite Punkt, willst du was sagen? Oder?
Also man kann sagen, dass vom Gesamtvolumen der Rüstungsexport am deutschen Export gemessen eine sehr kleine Größenordnung von 0,3 Prozent
ausmacht. Am gesamtdeutschen Außenhandel.
Das heißt, der deutsche Außenhandel ist nicht und die Arbeitsplätze, die von ihm abhängen, zentral gefährdet, wenn man eine restriktivere Politik durchführen würde. Nichtsdestoweniger gibt es natürlich einzelne Firmen, die spezialisiert sind, für die das betriebswirtschaftlich eine Problematik bedeutet. Etwa an der Küste, die Werften, dort sind etliche Arbeitsplätze für den Rüstungsexport tätig. Nur wir haben uns immer so ausgesprochen, dass wir gesagt haben, hier müsste die moralische Orientierung vorrangig sein und dann müssten eben Produktionsziele gesucht werden, die ethisch weniger strittig sind.
Gibt es weitere Fragen? Herr Blechschmidt.
Noch eine Frage an Herrn Dr. Jüsten. Sie haben ausgeführt, dass im Gegensatz also zu den schlechten Waffenexporten, sage ich mal, der Bedarf an internationalen Maßnahmen, Sicherheit herzustellen, speziell in Afrika, steige. Da ist mir nicht ganz klar, was Sie damit sagen wollen. Ist das dann in Ordnung, wenn man also solche internationalen Bemühungen unterstützt oder wie muss man das verstehen?
Na ja, gut, wir haben in Afrika ja das Dilemma, dass viele Länder im Inneren destabil sind und dass wir natürlich Maßnahmen treffen müssen, die dazu geneigt sind, die innere Sicherheit in den Ländern auch zu fördern und zu steigern. Und da gibt es natürlich auch Dilemmata. Wenn Sie jetzt Kleinwaffen zum Beispiel dann eben in solche Länder hin exportieren, die dann ja auch gebraucht werden für die Polizei oder eben für die innere Sicherheit, dann muss das aber mit Standards verbunden werden, die im Grunde genommen nicht dazu angetan ist, dass mit diesen Kleinwaffen hinterher wieder Schindluder betrieben wird und eher die Situation destabilisiert wird. Und das muss eben eine kohärente Afrikapolitik mit hineinkommen.
Gibt es weitere Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Dann danke ich den Herren sehr herzlich für Ihr Kommen. Schließe die Pressekonferenz.
Sie hörten die Aufzeichnung einer Pressekonferenz der GKKE, gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, vom Montag, 17. Dezember 2007 aus der Bundespressekonferenz in Berlin zum Thema Rüstungsexportbericht 2007 der GKKE.